Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zu Fuß erreichten wir nach einer halben Stunde ein Kaffeehaus auf der Reeperbahn. Hinunter führte uns eine schmale Treppe in den bereits erwähnten Jazzkeller. Der Türsteher begrüßte Karin mit Handschlag und schob uns beide in das bereits überfüllte Kellergewölbe. Dicker Zigarettenrauch und ohrenbetäubender Lärm empfingen uns. Überwiegend junge Leute in meinem Alter saßen bunt gewürfelt und dicht gedrängt auf einfachen Holzstühlen. Sitzreihen Fehlanzeige. Am Ende des Raumes gab es einen ca. 3x3 Meter freien Platz, der wohl der Band vorbehalten war. Auf der rechten Seite stand hinter einem Tresen zwei aufreizend angezogene Mädchen und verkauften Bier und Cola in Flaschen. Plötzlich verschwand Karin, kam aber bald mit zwei Stühlen wieder zurück. In der Zwischenzeit sah ich mich ein wenig um. Das heißt, man vermochte kaum etwas zu erkennen. So verqualmt war der Keller, dessen niedrige Decke ich fast mit ausgestreckten Armen berühren konnte. Viele begrüßten Karin freundlich, während sie mit den Stühlen und mir im Schlepptau uns einen Weg Richtung vermeintliche Bühne bahnte. Hier rückten einige Bekannte bereitwillig etwas zur Seite, sodass wir uns hinsetzen konnten und eine fast unversperrte Sicht nach hinten hatten. Sie erhob sich sogleich wieder und fragte: Bier oder Cola? Bier. Sie kam mit zwei Flaschen Bier zurück. Ich verspürte keine Lust, mich mit ihr zu unterhalten, denn ich hätte gegen den enormen Geräuschpegel anschreien müssen. Wir tranken und stellten dann die halbleeren Flaschen an eines der Stuhlbeine auf dem Boden. Der Auftritt der Band verzögerte sich aus unbekannten Gründen. Die Zuhörer wurden ungeduldig und trampelten mit den Füßen. Endlich kam ein Mitglied der Band, der Drummer, auf die Bühne. Er wurde mit lautem Gejohle empfangen, stellte seine Instrumente nahe an der Wand ab und verschwand wieder, kam aber sogleich mit einem Stuhl und einer Flasche Bier zurück. Die übrigen Bandmitglieder, vier an der Zahl, folgten ihm. Einer mit einer Tuba und einer Trompete unterm Arm, einer mit einem Saxophon, ein Posaunist und zum Schluss ein schmächtiges Kerlchen mit einer Schlaggitarre. Er wurde mit frenetischem Gekreische und Applaus, der mit rhythmischen Klatschen endete, empfangen. »Wer ist nun dein Freund?« flüsterte ich Karin ins Ohr. »Der Bandleader, der mit der Gitarre«, antwortete sie stolz. Was sein Äußeres betraf, hatte ich ihr etwas mehr Geschmack zugetraut. Auf die inneren Werte kommt es an, hörte ich meine Mutter oft sagen. Ich muss gestehen, ich war voreingenommen und erneut eifersüchtig. Eines der Mädchen aus der Getränkeausgabe brachte den Musiker ein Mikrofon und wurde vom Bandleader, er hieß übrigens Max, wie ich später erfuhr, mit einem Kuss auf den Mund belohnt. Die Musiker traten nun etwas zusammen und sprachen miteinander. Wahrscheinlich beratschlagten sie, was sie zuerst spielen wollten. Dann jedoch ging alles ganz schnell. Der Frontmann gab den Takt vor, indem er mit einem Fuß kräftig auf den Boden trat. Und was spielten sie? Die Melodie zunächst nur von der Trompete vorgetragen, der bald auch die anderen Instrumente folgten, war mir sofort bekannt. Hatte ich doch erst kürzlich ein Konzert in Hamburg besucht, in dem der große Pianist Dan Kenton mit seiner Big Band auftrat. Für mein nicht außerordentlich gut geschultes Gehör kopierten sie den Meister des Jazz nicht schlecht. Besonders die Soloauftritte bei diesem Stück gefielen mir und wurden auch jeweils heftig vom Publikum applaudiert. Es folgten noch einige bravourös vorgetragene Stücke und nach circa einer Stunde mussten die Zuhörer nach hinten rücken. Die Bühne wurde dadurch vergrößert. Wir saßen jetzt wie die Heringe zusammengefercht bei stickiger Luft und mir lief der Schweiß aus allen Poren. Die beiden Schankmädchen hatten sich umgezogen, spärlich bekleidet, verbeugten sie sich vor ihrem Publikum und sogleich begann eine Jam-Session, wie ich sie bisher noch nicht gesehen hatte. Ich muss gestehen, das hatte ich den beiden nicht zugetraut. Wie sie sich gegenseitig zu den Anführungsrufen der Zuschauer und den schrägen Rhythmen der Band durch die Luft wirbelten. Nach 5 Minuten völlig erschöpft, mit Schweißperlen auf der Stirn, beendeten sie ihre Showeinlage und verschwanden in einem seitlichen Gang. Wir standen spontan auf, Bierflaschen rollten durch den Raum, wir jubelten und applaudierten. Und sogar die Mitglieder der Band schlossen sich dem Beifall an. Die Band machte jetzt eine Pause. Ihre Instrumente nahmen sie mit und folgten den beiden Mädchen. Max dagegen bahnte sich einen Weg zu uns und ohne mich zu beachten, was mich nicht veranlasste, von meinem Stuhl sich zu erheben, umarmte er Karin, küsste sie danach mehrmals heftig auf den Mund und nahm sie an die Hand und verschwand mit ihr ebenfalls. Sie konnte mir noch nachrufen, dass sie nach der Pause ihren Auftritt habe und sie danach wieder zu mir käme. Als ich Max so aus nächster Nähe sah, verstand ich nicht, wie sich Karin in diesen Mann verlieben konnte. Sie, die in allen Dingen so ästhetisch wirkte, in ihrem Aussehen, in ihrer Sprache, in ihrer Gestik, in ihren Bewegungen, in ihrer Anmut, ja vielleicht sogar in ihrer Seele. Einfach für mich damals unbegreiflich. Max, fast einen Kopf kleiner als sie, sein schwarzer, üppiger Haarwuchs, fettig glänzend, begann erst in der Mitte des Kopfes und fiel in dicken Strähnen auf die schmalen Schultern. Die vordere Kopfhälfte glänzte ebenfalls, als wäre sie geölt. Das hagere, aschfahle Gesicht verriet, dass er die Nächte zum Tag machte. Er sprach zu ihr mit einer tiefen, melodischen Stimme, die ich dem kleinen Männchen nicht zugetraut hätte. Dabei zeigte er seine von Nikotin gelb gefärbten Schneidezähne, von denen mindestens 2 fehlten. Eine brennende Zigarette hielt er in der einen seiner schmalen Hände. Die ebenfalls gelben Finger wirkten dadurch recht lang. Er trug auf dem Rücken ein durchgeschwitztes graues T-Shirt, übergroße Jeans, die keine Konturen seines Hinterns und seiner Beine andeuteten. Die beiden Mädchen hatten sich wieder umgezogen und verkauften Bier und Cola. Erst nach einer halben Stunde kehrten die Musiker allmählich wieder auf die improvisierte Bühne zurück. Zuletzt erschien Max im Schlepptau Karin an der Hand haltend. Ein Trommelwirbel, ein Tusch, Karin verbeugte sich, und Max rief laut und deutete mit der Hand auf sie: Violetta, Violetta, Beifall. Die Anwesenden gröhlten und pfiffen und einige skandierten: Violetta, Violetta. Ich hörte diesen Namen zum ersten Mal. Ihr Künstlername? Sie musste hier schon öfter aufgetreten sein, denn ich vernahm zwar nur bruchstückhalb, wie über sie gesprochen wurde. Augenblicklich fiel mir da unser Theaterbesuch in der Hamburger Staatsoper ein. Volker und ich sahen und hörten Verdis La Traviata. Violetta, eine Kurtisane und bekannte Persönlichkeit in der Pariser Halbwelt, die eine Kamelie zu ihrer Lieblingsblume wählte, erhält die Chance, ihr bisheriges Leben zu ändern. Eine bessere Zukunft ist ihr zunächst nicht beschieden. Aber dann, als sie endlich ihr Glück fand, stirbt sie elendig an Tuberkulose. Der Klangreichtum und die Leidenschaft der Liebesmelodien begeisterten mich damals. Die Violetta neben Max trug hautenge, dunkelblaue Jeans, schwarze, hochhackige Pumps und eine ärmellose, schwarze Weste, die nur in der Mitte zugeknöpft war, sodass nicht nur ihr Bauchnabel, sondern auch ihr Dekolleté sehr gewagt, wie ich etwas erschreckt feststellte, sichtbar war. Ihr mittelblondes Haar lag locker auf den Schultern und glänzte im Licht der Scheinwerfer. Wie sie nun langbeinig vor dem Mikrofon stand und mit der Hand, vielleicht aus Verlegenheit, es mehrmals leicht berührte, um es zu prüfen, wirkte Max dagegen wie ein Zwerg. Er spielte ihr auf der Gitarre ein paar Takte vor, die sie nachsang. Dann wandte er sich von ihr ab und gab mit dem Fuß für seine Mitspieler den Rhythmus vor. Zu den Klängen der Jazzer sang Violetta, ich muss gestehen, das hätte ich ihr nicht zugetraut. Sie modulierte ihre Stimme und ging dabei mehrere Oktaven ohne Anstrengung in die Tiefe und ohrenbetäubend schrill wie eine Rakete in die Höhe. Danach frenetischer Beifall, während Violetta sich mehrmals verbeugte, ohne Emotionen zu zeigen. Max indessen tauschte die Gitarre mit einem Banjo und nun bot Violetta, nur von Max begleitet, etwas dar, was gegensätzlicher zum ersten Song nicht hätte sein können. Sie sang ein afroamerikanisches Lied und ihre Stimme verwandelte sich wie von einer Raupe zu einem Schmetterling. Sie hauchte förmlich in einer Tonart, in einem gleichbleibenden Rhythmus, fast ohne Tiefen und Höhen ins Mikrofon. Ein Soul-Gesang, getragen auch von einer inneren Tiefe. So kannte ich sie, so war sie mir ganz nahe. In meine Ohren drang etwas Unbeschreibliches und Unwiederholbares hinein, breitete sich fächerförmig in meinem Körper aus. Ich merkte auf einmal, dass ich in eine Glückseligkeit versunken war, ganz fern von dieser Welt. So ähnlich musste es auch den anderen Zuschauern und Zuhörern ergangen sein. Stille im Saal, atemlose Stille nach dem Ende des Liedes. Danach standen alle auf und spendeten ihr minutenlang Beifall. Auch nachdem sie schon längst die Bühne verlassen hatte, Zugabe, Zugabe, riefen einige, aber vergebens, sie kehrte nicht mehr zurück. Nachdem Max seine Band wieder auf volle Touren gebracht und mehrere Stücke gespielt hatte, saß Karin plötzlich wieder neben mir und suchte wie selbstverständlich nach meiner Hand. Sie hatte sich umgezogen, ihr Haar hochgesteckt, schenkte mir keinen Blick, schaute geradeaus und tat so, als wäre sie vorher nicht von meiner Seite gewichen. Erst als ich ihr ins Ohr flüsterte, du warst toll, wunderbar, sagte sie kurz, danke. Max und seine Boys, so nannte Karin oft die Musiker, wenn sie über sie in allen Tönen schwärmte, trugen unter anderem eine variantenreiche Komposition vor, die mir besonders gefiel. Nach mehreren Zugaben war das Konzert beendet. Mir schlugen die Ohren. Die letzten Stücke waren so fetzig und schrill. Danach kam man den Ausdruck, damals kannte man den Ausdruck noch nicht. Heute würden wir sagen fett. Die Musiker verließen mit viel Beifall den Raum. Karin stand auf, küsste mich und sagte, ich habe versprochen, den Abend mit ihr zu verbringen. Dann entfernte sie sich. Ich war zunächst sprachlos und setzte mich wieder auf meinen Stuhl. hatte ich doch gehofft, dass sie den Rest des Abends mit mir bei einem Glas Wein liegen lassen würde. Enttäuscht ging ich als einer der aus dem rauchigen Keller Richtung Hafen, atmete tief, dachte nur an Karin. Sie blieb mir ein Rätsel. Violetta, der Name schwirrte lange in meinem Kopf herum. So riefen spontan, wer hatte ihr diesen Namen gegeben? Vielleicht sie sich selbst? Kannte sie das Leben von Violetta in der Oper La Traviata? Das war der erste Abschnitt und ich lese Ihnen jetzt noch einen zweiten vor. Es geht da um einen Banküberfall. Wie an jedem Abend um diese Zeit war Herr Braukmann im Begriff, nach Hause zum Mittagessen zu gehen. Seine Frau wartete auf ihn. Durch die jetzt leere Kundenhalle kam den Ausgang entgegen. Da kam doch noch ein Kunde herein, den er persönlich kannte. Begrüßten und unterhielten sich. Die Zeit verging. Herr Braukmann schon ruhig auf seine Armbanduhr. Wieder öffnete sich die Tür. Zwei schwarze Gestalten stießen die beiden zur Seite und schrien mehrmals, es ist ein Überfall, alle legen sich sofort auf den Bauch, auf den Boden, Arme ausbreiten, Stirn auf den Boden. Um seinem Befehl Nachdruck zu verleihen, schoss er der eine beiden aus seinem Revolver zweimal an die Decke. Feiner weißer Schuss die Luft und bestäubte Boden, Tresen und die Anwesenden. Die Gangster waren total schwarz gekleidet. Sie trugen schwarze enge, deren Hosenbeine in den Schäften der ebenfalls schwarzen Stiefelchen. Die kurzen Jacken mit Stehkragen hatten vorne Reißverschlüsse bis zum Hals zugezogen. Fingerhandschuhe und Strumpfhosen mit Sehnen über ihren Köpfen komplettierten ihre Verkleidung. Der eine von schlanker Figur war gut einen Kopf größer als der andere. Er hatte breitere Schultern und schien der Anführer der beiden Ganoven zu sein. Er deutete seinem Kumpan ihrem Glaskasten und starrte anscheinend wie hypnotisiert geradeaus ins Leere. In der Enge ihres Arbeitsplatzes wäre sie gar nicht in der Lage gewesen, sich platt auf den Boden zu legen. Ihr Herz pochte und übertrug sich auf ihren Kopf direkt ins Gehirn, als würde ein Hammer dort ihre Gedanken zur Eile antreiben. Ihr war bewusst, sie als Einzige konnte nur den Überfall stoppen und vielleicht alles zum Guten wenden. Den roten Alarmknopf seitlich von ihr unter der Arbeitsplatte brauchte sie nur zu betätigen. Sie musste mit ihrem Rollstuhl ca. 50 cm zur Seite rollen und dann mit dem Zeigefinger, nur ein kleiner Druck genügte, den Alarm auslösen. Schade, ursprünglich war der Alarmknopf direkt unter der Kasse, an der Blende befestigt. Wie leicht hätte sie ihn jetzt betätigen können, ohne dass es einer merkte. Aber man hatte ihn erst kürzlich versetzt, nachdem sie versehentlich zweimal mit dem Knie ihn berührte und danach Fehlalarm ausgelöst hatte. Der Räuber blickte über den Rand des Glaskastens, richtete die Pistole auf sie, warf ihr die Tasche auf den Kopf und schrie, Tresor öffnen, Papiergold in den Tasche, zack, zack. Fräulein Elisabeth Schneider hob den Kopf und blickte ihn an. Sie sah in ein stahlblaues Augenpaar, das sie erschauern ließ und auf sie kalt und kompromisslos wirkte. Sie zögerte. Darauf fuchtelte der Räuber mit der Pistole beängstigend über ihren Kopf. »Ich benötige zum Öffnen einen Zweitschlüssel, den ich nicht besitze«, stammelte sie. »Wer hat ihn?« rief der Untenstehende. »Ich«, sagte leise Herr Braukmann. Der Räuber stieß ihn mit dem Fuß darauf in die Rippen. »Aufstehen, Schlüssel raus«, herrschte ihn an. Herr Braukmann erhob sich und suchte umständlich, wahrscheinlich um Zeit zu gewinnen, in seiner Hosentasche. Er holte ein Schlüsselbund hervor und wählte mit zittriger Hand einen Schlüssel, den er dem Räuber gab. Der wiederum reichte ihn weiter an seinen Kumpanen. Fräulein Elisabeth Schneider hatte jetzt beide Schlüssel, nachdem man sie ihr auf den Tresen warf, in der Hand und rollte mit ihrem Stuhl schräg nach hinten, um in die Nähe des Alarmknopfes zu gelangen. Zwar wurde ihr auf Lehrgängen bei solchen Situationen immer wieder gesagt, kein Risiko einzugehen und grundsätzlich das zu tun, was die Räuber von ihr verlangten. Denn das Leben der Menschen hatte Vorrang. Fräulein Elisabeth Schneider stand jetzt vor dem Tresor, öffnete ihn, sie schob die schwere Stahltür zur Seite, kehrte zurück an den Tresen und nahm die Tasche. Inzwischen sprang der zweite Gangster ebenfalls auf den Tresen, während Fräulein Elisabeth Schneider die gebündelten Geldscheine langsam in die Tasche stopfte. »Mach schneller, alte Ziege«, schrie der Anführer der beiden. Fräulein Elisabeth Schneider räumte den Tresor restlos leer. Sie nahm die Tasche in beide Hände, stemmte sie dann mit der einen in die Höhe zu den Gangstern und drückte gleichzeitig mit der anderen den Alarmknopf. Jetzt überschlugen sich die Ereignisse. Als der Anführer das sah, Fräulein Elisabeth Schneider hatte nicht einmal den Arm vom Alarmknopf zurückgezogen, schoss er ihr in die Brust. Sie sackte zusammen, verdrehte die Augen und hielt die Hände auf die Einschussstelle. Blut floss über ihre Hände, die Arme und färbte die Bluse. Sie hielt den Kopf noch eine Weile gerade, bis er sich allmählich nach vorn neigte und ihr Kinn den Ausschnitt der Bluse berührte. Der Lange schloss den Reißverschluss der Tasche, sprang mit ihr vom Tresen und verließ die Sparkasse. Vorher warf er seine Pistole vor die Füße seines Kumpan, rief ihm zu: »Du bist ein widerliches Schwein!« Von dem Schuss aufgeschreckt erhoben sich die Anwesenden. »Liegen bleiben, sonst mache ich euch alle kalt!« Gleichzeitig schoss er noch einmal an die Decke. Darauf legten sich alle wieder auf den Boden. Jetzt sprang er auch vom Tresen, dabei knickte er mit einem Fuß um, fluchte, laut humpelte er und ging auf die Straße. Hier hörte man schon das Martinshorn der Polizei. Er bog mit schmerzverzerrtem Gesicht um die Straßenecke, sah noch, wie sein Kumpan gerade in einen giftgrünen VW-Bus stieg und davonfuhr. Er schoss zweimal hinterher und traf auch einmal das Heck des Busses. Konnte jedoch nicht verhindern, dass der Wagen weiterfuhr und bald im Gewirr des Verkehrs untertauchte. Darauf warf er achtlos seinen Revolver auf die Straße, zog die Maske vom Kopf und setzte sich resigniert auf den Kantstein. Widerstandslos ließ er wenige Minuten später sich von der Polizei in Handschellen abführen. Ja. Ja. Also ich bin etwas in der Zeit in Verzug und lese Ihnen jetzt noch einige Bruchstückzeile vor. Zunächst der geraubte Betrag war über 800.000 D-Mark. Sämtliche Radiosender gaben in kurzen Abständen im Laufe des Tages eine Beschreibung über den Hergang des Raubüberfalles bekannt, des gesuchten Busses und nahmen den Namen des festgenommenen Täters bekannt. Es handelte sich um Maximilian M., Sohn eines bekannten Pastoren aus gutem Hause. Er war jedoch wegen zahlreicher Drogendelikte der Polizei bekannt und saß auch schon deswegen zweimal im Gefängnis. Maximilian M. wurde nun laufend verhört und war wütend auf seinen Kumpan, weil er wünschte ihn zur Hölle, weil er ohne ihn mit der Beute davongerast war und ihn so schmählich in den Stich gelassen hatte. Schon zwei Tage stand die Identität des zweiten Täters fest. Jeder las es jetzt in den Zeitungen. Zur großen Überraschung handelte es sich nicht um einen Mann, sondern um eine Frau. Sie hieß Karin Werdermann, Künstlername Violetta. Sie hatte ein festes Engagement beim hiesigen Operettenhaus und war vielen Bürgern bekannt. Die Boulevardpresse witterte die große Story, vielleicht sogar eine Sensation, und suchte fieberhaft nach Hintergrundinformationen. Die Pressestelle der Polizei hielt sich jedoch bedeckt und gab lediglich ein Foto von den Waffen der Gangster frei. Ein Revolver, mit dem M. die Kassiererin erschoss, und eine Pistole der flüchtigen Täterin, einer Signalpistole, wie sie bei der Seefahrt Verwendung findet. Zunächst ein Rätsel für die Fahnder. Jetzt veröffentlichten auch die Zeitungen mehrere Fotos aus ihrem Archiv von Violetta. Es handelte sich hierbei um Premierenaufnahmen des Operettenhaus. Eine sympathisch wirkende junge Frau, deren Beweggründe zu einer solchen Tat zunächst im Dunkeln blieben, blickte da in die Kameras. Viele fragten sich, wie konnte das passieren? Ich muss leider aus Termingründen Schluss machen. Das war's. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Schönen Dank für Ihren Besuch. Wenn Sie mit dem Autor, Herrn Gerd Werum, noch kurz sprechen möchten oder sich ein erworbenes Buch signieren lassen möchten, können Sie ihn draußen noch am Büchertisch treffen. Er hat, wie gesagt, das Buch Der Brief im Verlag Kern veröffentlicht und es ist eine spannende Geschichte, wie Sie gehört haben. Schönen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.